Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist John Lennox. Ich bin Professor für Mathematik an der Universität Oxford. Eigentlich bin ich ein emeritierter Professor. Und emeritiert ist eine schöne lateinische Formulierung. Und sie bedeutet, dass ich alt bin, wie man sehr leicht sehen kann. Es ist für mich wirklich ein Vorrecht, mit Ihnen in Deutschland sprechen zu dürfen. Meine Verbindung mit Deutschland besteht seit langer her. Vor 46 Jahren bin ich mit meiner damaligen kleinen Familie, zwei Kinder und meiner Frau nach Würzburg gefahren, wo ich ein Jahr verbracht habe an der Universität am Hobland, um Mathematik zu studieren. Und was wunderbar war, während dieses Jahres haben deutsche Familien, christliche Familien, gläubige Familien uns in ihre Häuser eingeladen. Und so entstanden tiefe Freundschaften, die gehen auch bis heute noch. Und daher schätzen meine Frau Sally und ich sehr jede Verbindung mit Deutschland und jede Möglichkeit, dorthin zu fahren. Zwei Jahre später haben wir ein weiteres Jahr in Freiburg verbracht. Und dann noch zwei Jahre später waren wir in Wien für ein Sabbatjahr. So drei Jahre im deutschsprachigen Raum. Und so herzlichen Dank, dass Sie schauen heute Abend. Wir haben in diesen Vorträgen sehr wichtige Themen zu behandeln. Und ich werde versuchen, was ich zu sagen habe, sehr deutlich zu machen, damit Sie können in diese Problematik einsteigen. Heute Abend, unser Thema ist, hat die Wissenschaft Gott begraben? Und in einer Hinsicht ist die Antwort sehr leicht zu sehen, dass die Naturwissenschaft kann nicht und hat nicht Gott begraben. Schauen wir zum Beispiel an zwei Nobelpreisträger für Physik. Wir sehen Peter Higgs, ein Schotte, und der hat vor einigen Jahren den Nobelpreis für Physik gewonnen. Einige Jahre vorher hat William Phillips aus den Vereinigten Staaten den Nobelpreis für Physik auch gewonnen. Also, die sind beide Spitzen-Naturwissenschaftler. Was teilt sie? Bestimmt nicht ihre Naturwissenschaft. Sie sind beide Top-Forscher. Aber was sie voneinander trennt, ist, dass Peter Higgs Atheist und William Phillips Christ ist. So, hier sehen wir beide Top-Naturwissenschaftler, die verschiedene Weltanschauungen vertreten. Also, und das formuliere ich sehr sorgfältig, was teilt Ihnen, ist nicht Gott und Naturwissenschaft. Nein, es ist Ihre Weltanschauung. Das heißt die Brille, wodurch Sie und wir alle die Welt sehen. Wir tragen alle Brillen, obwohl wir davon bewusst sind oder nicht. Und die großen Weltanschauungsfragen, die tiefe Fragen sind, warum gibt es etwas und nicht nichts? Existiert Gott? Ist das Universum eine Schöpfung oder nicht? Ist mit dem Tod das Ende? Und wer, woher und wozu bin ich? Und wenn wir etwas genauer betrachten, sehen wir, dass es drei Hauptfamilien von Weltanschauungen gibt. Die sind Glaubenssysteme. Zuerst haben wir Theismus, diejenigen, die an Gott glauben. Und dann demgegenüber steht Atheismus, wo es keinen Gott gibt. Und dann dazwischen irgendwo ist Pantheismus. Die glauben an Gott in einer Art und Weise, aber Gott ist die Natur. Und diese drei Weltanschauungen, sie betrachten die Welt. Und unsere Frage ist, wo liegt der Konflikt. So viele Leute heutzutage meinen, dass ein riesiger Konflikt existiert zwischen Naturwissenschaft und Gott. Das ist nicht der Fall. Es gibt einen Konflikt, aber nicht zwischen den Naturwissenschaften und Theologie, sondern zwischen zwei Weltanschauungen, die gegenüberliegen: Atheismus und Theismus. Und was äußerst wichtig ist, wie wir schon gesehen haben, es gibt Spitzen-Naturwissenschaftler auf beiden Seiten. Und daher ist es direkt klar, dass die Naturwissenschaft Gott nicht begraben hat. Und so die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist folgende. Wir haben drei Weltanschauungen. In der Mitte steht die Naturwissenschaft. Und wir fragen uns, mit welcher Weltanschauung passt die Naturwissenschaft am besten zusammen? Mit Theismus, wie ich meine, mit Atheismus, wie Richard Dawkins meint, oder mit Pantheismus, wie einige Naturwissenschaftler denken? Also in diesem Vortrag werden wir auf Theismus und Atheismus konzentrieren. So, hier sind zwei Aussagen von Theismus und Atheismus. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. 1. Buch Mose 1, Vers 1. Der Kosmos ist alles, was es gibt, gab oder je geben wird. Das ist die Aussage eines Astrophysikers, Carl Sagan. Was so wichtig zu merken ist, ist, dass diese beiden Statements sind Glaubensaussagen. Der zweite Statement ist von einem Naturwissenschaftler, aber ist keine Aussage der Naturwissenschaft selbst. Es ist bloß eine Aussage seines atheistischen Glaubens. Und hier liegt ein sehr wichtiges Prinzip. Eine Aussage eines Naturwissenschaftlers ist nicht immer eine Aussage der Naturwissenschaft. Sie ist auch nicht notwendigerweise wahr. Und daher muss alles geprüft werden. Also stellen wir uns die Frage, wo liegt dieser Konflikt? Alvin Plantinga ist ein sehr bekannter, gläubiger Philosoph in den Vereinigten Staaten. Und was er sagt, ist höchst wichtig. Der angebliche Konflikt zwischen Naturwissenschaft und Theismus ist oberflächlich. Es gibt echte Eintracht. Dagegen steht, die angebliche Eintracht zwischen Naturwissenschaft und Atheismus ist oberflächlich. Es gibt echter Konflikt. Also unser Titel für heute Abend ist: Hat die Wissenschaft Gott begraben? Es gibt eine andere Formulierung, die ich jetzt vorführen möchte. Hat die Wissenschaft Atheismus begraben? Und ich werde einige Gründe geben, zu zeigen, dass hier liegt eine sehr wichtige und wahre Aussage. Also, wenn wir sprechen von alles prüfen, wir sprechen von naturwissenschaftlichen Gründen. Wo finden wir die naturwissenschaftlichen Gründe, an Gott zu glauben? Es gibt verschiedene Quellen. Zuerst die Geschichte der Naturwissenschaft. Und zweitens die Grundannahmen der Naturwissenschaft. Und dann drittens das Wesen, die Methoden und die Philosophie der Naturwissenschaft. Und letzten Endes Ergebnisse der Naturwissenschaft. So haben wir vier Quellen, die wir untersuchen wollen. So, die erste Quelle ist Geschichte der Naturwissenschaft. Wir können es so formulieren in einer Frage: Was hat den Aufstieg der modernen Naturwissenschaft getrieben? Und die Antwort lautet Monotheismus. Viele Leute wissen das überhaupt nicht. Aber wenn wir zurückblicken und denken an die großen Naturwissenschaftler von der modernen Zeit, Galileo, Kepler, Newton, Euler, Clark Maxwell und so weiter. Man kann zusammen sagen, was C.S. Lewis, der Alfred North Whitehead, ein berühmter Philosoph, zitiert hat, die Menschen wurden naturwissenschaftlich. Warum? Weil sie Gesetze in der Natur erwarteten. Und sie erwarteten Gesetze in der Natur, weil sie an einen Gesetzgeber glaubten. Und das ist faszinierend. Absolut faszinierend. Als ich vor vielen Jahren in Novosibirsk in Sibirien den ersten Vortrag über diese Themen gemacht habe, habe ich diese Tatsache erfahren, dass alle diese Menschen an Gott glaubten. Und die Leute haben durchgebrochen und waren wütend. Und ich habe gesagt, was ist da los? Und die haben gesagt, warum hat man uns nicht gesagt, dass diese Leute gläubig waren? Und ich habe gelächelt und gesagt, können Sie nicht verstehen? Es hat nicht in marxistischer Atheismus gepasst. Und Kepler hat geschrieben, das Hauptziel aller Untersuchungen der Welt ist, die rationale Ordnung zu entdecken, die ihr von Gott auferlegt ist und die er uns in der Sprache der Mathematik geoffenbart hat. Und natürlich als Mathematiker höre ich das sehr gern. Oder wir können an eine Inschrift denken, dass im berühmtesten Labor in unserem Land, Cavendish in Cambridge, James Clerk Maxwell, der gilt als der schottische Einstein, er hat schreiben lassen, groß sind die Werke des Herrn. Wer ihrer achtet, der hat eitel Lust daran. Aus Psalm 111, Vers 2. Und diese Inschrift steht auch heute noch, sowohl in Latein als auch in Englisch. Und in der modernen Zeit, hier ist eine Aussage eines anderen Nobelpreisträgers, Melvin Calvin, Biochemie. Ich finde den Ursprung der Überzeugung, dass das Universum eine Ordnung besitzt, in einer Grundidee, die vor 2000 bis 3000 Jahren von den Hebräern entwickelt wurde, nämlich, dass das Universum von einem einzigen Gott regiert wird und nicht das Produkt der Willkür vieler Götter ist, in dem jeder Gott sein eigenes Reich nach seinen eigenen Gesetzen regiert. Diese monotheistische Sicht scheint das geschichtliche Fundament der modernen Naturwissenschaften zu sein. Und vielleicht wissen Sie das nicht, aber es ist doch wahr, dass zwischen 1900 und 2000 mehr als 60% aller Nobelpreisträger glaubten an Gott. Und sehr oft sage ich folgendermaßen, ich schäme mich nicht, sowohl Naturwissenschaftler als auch Christ zu sein. Warum? Weil mir das Christentum mein Fachgebiet gegeben hat. Nun kommen wir zum zweiten Punkt, die Grundannahmen der Naturwissenschaft. Und hier ist etwas Faszinierendes, weil die Naturwissenschaft hat eine Glaubensbasis. Jeder Naturwissenschaftler muss an die rationale, mathematische Begreifbarkeit des Universums glauben. Und Einstein hat mal gesagt, das einzige Unverständliche am Universum ist, dass es verständlich ist. Für ihn war das ein Wunder. Und noch ein Nobelpreisträger, Eugen Wigner, hat eine sehr berühmte Arbeit in der Mathematik geschrieben. Übersetzt heißt es die unvernünftige Wirksamkeit der Mathematik in den Naturwissenschaften. Und er schreibt dort, das Wunder, hier haben wir das Wort wieder mal, das Wunder der Angemessenheit der Sprache der Mathematik zur Formulierung physikalischer Gesetze ist eine wunderbare Gabe, die wir weder verstehen noch verdienen. Und wenn wir darüber nachdenken, in der Naturwissenschaft, wir sehen hier fünf sehr bekannte Gleichungen, sehr komprimierte Sprache, Hamiltons Mechanik, Maxwell und Elektrodynamik, Boltzmann und Statistikermechanik, Einstein und allgemeine Relativität, Schrödinger und Quantenmechanik. Diese geniale Entdeckungen, die in so komprimiert eine Sprache zum Ausdruck gebracht werden kann. Wie kann man das erklären, wie es so funktioniert? Nun, in Cambridge vor vielen Jahren habe ich Quantenmechanik gelernt. Mein Professor war Sir John Polkinghorne. Und in einigen seiner Bücher betont er, die Physik ist nicht imstande, ihren fundamentalen Glauben, merken wir das Wort, an die mathematische Verständlichkeit des Universums zu beweisen. Warum? Weil man alle Naturwissenschaftler müssen voraussetzen, dass das Universum wenigstens teilweise verständlich ist. Das bedeutet Folgendes. Die Naturwissenschaft kommt nicht ohne Glauben aus. Nun, Wigner war Atheist und er hat so geschrieben, es gibt keine rationale Erklärung für die enorme Nützlichkeit der Mathematik für die Naturwissenschaften. Es ist eine Glaubenssache. So, er hat bekannt, dass es eine Glaubenssache ist. Aber wir dürfen unsere weltanschaulichen Brillen nicht vergessen. Und Wigner, als er das formuliert hat, hat atheistische Brille getragen. Und Glaube ist kein Gegensatz zu Rationalität. Das werden wir in Vortrag 3 sehen. Und ich möchte jetzt sehr stark sagen, dass es doch eine rationale Erklärung gibt für die enorme Nützlichkeit der Mathematik. Und was ist das? Es ist, dass das Universum von einem intelligenten Gott geschaffen ist. Und Richard Swinburne, ein Kollege von mir hier in Oxford, ein weltbekannter Philosoph und Christ, schreibt, der Erfolg der Naturwissenschaften, uns zu zeigen, wie tief die Ordnung der Natur ist, liefert starke Gründe für die Überzeugung, dass diese Ordnung eine noch tiefere Ursache hat. Also dann taucht die Frage auf, wenn das alles so ist, woher kommt die weit verbreitete Überzeugung, dass die Naturwissenschaften Gott begraben hätten? Und ich möchte vorschlagen, dass es sehr viel mit sehr tiefen Missverständnissen zu tun hat. Erstens, viele Leute verstehen nicht, was die Reichweite der Naturwissenschaften ist und nicht ist. Zweitens, viele verstehen nicht, was mit Erklärung in der Naturwissenschaft gemeint ist. Und dann, wenn wir zu dieser ersten Frage kommen, die Reichweite der Naturwissenschaften, treffen wir, was heutzutage Scientismus genannt wird. Die Idee hier ist, dass die Naturwissenschaft der einzige Vermittler von Wahrheit ist. Bertrand Russell, ein bekannter britischer Philosoph vor vielen Jahren, hat geschrieben, was die Naturwissenschaft uns nicht sagen kann, können wir nicht wissen. Also er war Logiker. Aber es ist mir klar, dass seine Logik hat schrecklich versagt, wenn er diese Aussage gemacht hat. Weil diese Aussage selbst ist keine Aussage der Naturwissenschaft. Und wenn sie wahr ist, können wir sie nicht wissen. Also logisch inkohärent. Viel vernünftiger ist eine Aussage eines anderen Nobelpreisträgers, Sir Peter Medawar. Und er sagt, man kann die Existenz einer Grenze der Naturwissenschaften leicht an der Tatsache erkennen, dass sie nicht in der Lage sind, kindliche Fragen zu beantworten, wie etwa, wofür sind wir alle da? Und ich möchte das illustrieren mit meiner nicht existierenden Tante Mathilde. Und sie hat einen Kuchen gebacken. Und hier sehen wir diesen schönen Kuchen. Und wir sammeln eine Reihe von Nobelpreisträgern. Und wir bitten Sie, meine liebe Frauen, Damen und Herren, Nobelpreisträger, alle bitte untersuchen Sie und analysieren Sie diesen Kuchen. Und wir bekommen viele Papiere, schön geschrieben, über alle möglichen Aspekten diesen Kuchen, von Standpunkt der Physik, Atomen in dieser und Quark und so weiter in diesem Kuchen, von Chemie, die Chemikalien, die sich dort befinden, von Physiologie und so weiter und so fort. Und sie sind alle zufrieden mit ihrer Erklärung. Und dann stelle ich die Frage, eine Frage noch. Warum hat Tante Mathilde diesen Kuchen gebacken? Der Physiker kann nichts sagen, der Mathematiker kann nichts sagen, der Chemiker kann nichts sagen, keiner kann es sagen, weil diese Frage keine naturwissenschaftliche Frage ist, aber sie ist eine rationale Frage, sie ist eine vernünftige Frage. Und das zeigt uns, dass es eine Grenze gibt zu der Erklärungsfähigkeit der Naturwissenschaft. Jonathan Sacks war der Hauptrabbi in England. Er ist unlängst gestorben und er macht den Punkt, der Sinn eines Systems ist nicht im System zu finden. Man wird nie den Grund finden, warum der Kuchen gebacken wurde. Man wird nie diesen Grund innerhalb des Kuchens finden. Und hier ist eine sehr interessante Sache, weil Tante Mathilde fängt an zu lächeln. Sie weiß, warum sie den Kuchen gemacht hat. Aber wir werden nie wissen, es sei denn, dass sie uns der Grund, warum sie den Kuchen gebacken hat, nicht offenbart. Wenn sie uns sagt, warum sie das gebacken hat, dann können wir verstehen, das ist für ihr Neffe John oder sowas Ähnliches. Aber ohne ihre Offenbarung können wir es nicht verstehen. Und das ist sehr wichtig. Es ist ein sehr einfaches Bild, aber hilft uns zu sehen, dass wir zwei Quellen haben für die Untersuchung unseres Weltalls, unserer Welt. Zunächst einmal, wir beobachten die Natur und wir verwenden naturwissenschaftliche Methoden. Aber es gibt eine andere Quelle und das ist Gottes Wort, Gottes Offenbarung. Und natürlich schalten wir unsere Gehirne nicht aus, wenn wir Gottes Offenbarung lesen. Genauso wie wir unser Gehirn nicht ausschalten, wenn wir hören Tante Mathildes Erklärung. Aber was so wichtig ist, ist, die Naturwissenschaft kann nicht erklären und kann uns nicht geben die Information, die uns Gott gegeben hat. Wir werden mehr darüber sprechen später. So, mein zweiter Punkt hier war, dass Naturwissenschaft erklärt. Aber was erklärt die Naturwissenschaft? Was bedeutet Erklärung? Newtons Gravitationsgesetz, was erklärt es? Was Gravitation ist? Nein, auch Newton hat das erkannt. Sein Gravitationsgesetz gibt uns eine Methode, die Wirkung der Gravitation genial zu berechnen und Menschen auf den Mond zu landen zum Beispiel. Aber dieses Gesetz erklärt nicht, was Gravitation in ihre Wesen ist. Und Lein hat mal dieser Punkt erläutert. Der ganzen modernen Weltanschauung liegt die Täuschung zugrunde, dass die sogenannten Naturgesetze die Erklärungen der Naturerscheinungen seien. Das bedeutet, dass auch wenn wir ein Naturgesetz haben. Das bedeutet bei weitem nicht, dass wir alles verstanden haben. Nehmen wir noch ein Beispiel. Sie werden sicher das erkennen. Ein kochendes Kessel. Es gibt zwei Erklärungsmethoden, zumindest. Erstens die naturwissenschaftliche Bewegung der Wassermoleküle mit der Hitze und daher kocht das Wasser. Aber dann zweitens, es gibt eine persönliche Erklärung. Ich hätte gern eine Tasse Kaffee und das ist der Fall eigentlich ganz wahr in diesem Augenblick. Dies sind komplementären Erklärungen. Naturwissenschaftlich einerseits, persönlich andererseits, die sind in keinem Konflikt miteinander. Und volle Erklärung benötigt beide. Und daher die Erklärung des Alls, soweit wir sie verstehen durch die Naturwissenschaft, ist in keinem Konflikt mit der Erklärung, dass Gott das alles mit einem Ziel geschaffen hat. Wir brauchen beides, um alles zu verstehen. Also dann gibt es eine andere Sorte von Erklärung, Reduktionismus. Und das hat zwei Formen. Zuerst methodologisch. Wir haben ein großes Problem und wir teilen das in kleinere Probleme und hoffen, eine Lösung auf diese Art zu finden. Das verwenden wir im normalen Leben und nicht nur in der Wissenschaft. Aber dann gibt es ontologischer Reduktionismus. Das heißt, alles kann letztlich durch Physik und Chemie erklärt werden. Und um das zu illustrieren, ich denke zurück an ein Gespräch, eigentlich an viele Gespräche mit Naturwissenschaftlern. Und hier saßen wir am Tisch in einem College in Oxford und dort vor uns lag die Speisekarte. Und er hat zu mir gesagt, nachdem er mich gefragt hätte, was mache ich? Ich sagte, ich bin reiner Mathematiker. Oh, schade, sagt er. Und ich sagte dann, oh, aber ich versuche, über andere Dinge nachzudenken. Wie, welche, sagt er. Oh, sagt er, die große Weltanschauungsfrage, ob es Gott existiert oder nicht. Und ich sagte, das ist noch schlimmer als reine Mathematik. Ich bin Atheist, ich bin Reduktionist und wir haben gar nichts miteinander zu sagen. Ich sagte, doch, doch, ich interessiere mich sehr für Reduktionismus. Welche Art sind Sie? Und er sagte, ich bin ontologischer Reduktionist. Alles kann auf Physik und Chemie reduziert werden. Dürfen wir ein Experiment machen? Sagte ich. Sagte er, was, hier? Am Tisch? Ja, sagte ich, das ist Oxford. So, was ist das Experiment? Also die Speisekarte. Ja, sagt er, was gibt's? Zwiebelsuppe, Brathuhn, Apfelstrudel. Was gibt's denn? Und ich sage, Apfel. Das hat fünf Buchstaben. Und wo liegt die Bedeutung in Papier und Tinte? Sie sind Reduktionist? Ja, sagt er. Also erklärt mir bitte, wie Apfel enthält die Bedeutung eines Apfels. Erklären Sie mir das bitte nur durch die Physik und Chemie von Papier und Tinte. Und es kam ein großes Schweigen. Und seine Frau, der neben ihm saß, sagte ein bisschen zu laut, hol dir dort raus, wenn du kannst. Aber er konnte nicht. Und er hat ein Geständnis gemacht, das ich nie vergessen habe. Er sagt, ich kann es nicht. Mehr, sagt er, niemand kann es machen. Es ist nicht möglich, die Bedeutung, den Sinn von Apfel aus Papier und Tinte zu holen. Das ist gar nicht möglich. Man muss der Verstand eines Menschen einführen. Ja, hinter dieser Speisekarte gibt es gewisse, sagen wir mal, mechanische Prozesse. Aber man hat nie diese Speisekarte ohne diese Prozesse. Und interessanterweise, die Person, die die Speisekarte geschrieben hat, ist keine Lücke in einer naturwissenschaftlichen Erklärung. Das Wesen einer Speisekarte verlangt den Informationsinput einer Intelligenz. Und das war höchst interessant, weil dieser Mensch war ein Experte in DNS. Und Richard Dawkins kommt hier und er sagt, aber es ist unmöglich, an Gott zu glauben als Schöpfer. Warum? Weil Gott als Erklärung ist komplizierter als was wir zu erklären haben, zum Beispiel die Welt. Und so es ist sinnlos, Gott als Erklärung vorzuführen. Und ich habe zu ihm und zu anderen gesagt, Moment mal, Dawkins hat ein 400-seitigen Buch geschrieben. Und das ist kompliziert genug. Aber wenn ich die Frage stelle nach der Quelle dieses Buches, jemand hat mir gesagt, es kommt von dem viel komplizierteren Sinn und Gehirn von Richard Dawkins. Und dann habe ich Richard Dawkins' Argument benutzt und sage, das ist unmöglich, weil ihre Erklärung dieses Buches ist komplizierter als das Buch selbst. Und so kann es nicht wahr sein. Was hier sehr interessant ist, meine Freunde, ist, Reduktionismus kann in gewissen Umständen uns helfen. Aber es gibt ein Gebiet, wo Reduktionismus funktioniert nicht. Und das ist, wo Sprache mit Sinn und Bedeutung involviert ist. Wir brauchen nur die fünf Buchstaben von dem Wort Apfel zu sehen, zu wissen, dass ein Sinn, ein menschlicher Sinn dahinter, ein Verstand dahinter steht. Aber dieser Biochemiker hat DNS studiert. Und ich habe zu ihm gesagt, hier ist ein sehr langes Wort, 3,4 Billionen chemischen Buchstaben. Was ist der Hintergrund dafür? Und er hat gesagt, also die Gesetze der Natur und Zufall. Und ich sagte, Moment, das ist ein Wort mit Sinn. Ich speichere die Information für die Proteine. Und vor zwei Minuten haben Sie mir gesagt, dass das Wort Apfel mit fünf Buchstaben verlangt einen Verstand. Und hier ist DNS, menschliche Genom, 3,4 Billionen. Und das verlangt keinen Verstand. Und ich habe gelächelt und gesagt, Sie haben ein Problem, mein Herr. Noch ein Nobelpreis für Medizin hat gesagt, die Bedeutung der Botschaft ist nicht in der physikalischen und chemischen Beschaffenheit des Papiers und der Tinte zu finden. Nein. Und so, wenn wir diese Welt betrachten und stellen uns unsere Frage, hat die Wissenschaft Gott begraben? Die Antwort ist nein. Aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Und wir enden diesen Vortrag mit der Tatsache, dass wir Wort in der Natur finden. Wort in der Mathematik, womit wir das Universum beschreiben können. Und auch in der Biologie, im menschlichen Genom. Das längste Wort, das wir je entdeckt haben. Und so, das passt genau zusammen mit einer wunderbaren Aussage des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort und alles wurde durch dasselbe. Unser Universum ist wortbasiert und die Naturwissenschaft mehr und mehr bestätigt diese Tatsache. Die Naturwissenschaft hat Gott nicht begraben. Herzlichen Dank für das Mitmachen heute Abend. Ich werde Ihnen morgen sehen, aber vielleicht ist es von Interesse zu wissen, dass ein neues Buch von mir ist letzte Woche erschienen. Cosmic Chemistry, Do God and Science Make. Kosmische Chemie, mischen sich Gott und Naturwissenschaft. Guten Abend.
Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Lennox, für diesen ersten Vortrag. Mein Name ist André Tülfs und ich freue mich jetzt, Ihre Fragen, die Sie während dem Vortrag gestellt haben, gleich an Professor Lennox weiterleiten zu können. Professor Lennox ist uns jetzt hier live zugeschaltet. Ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, Dr. Lennox, um unsere Fragen, die wir haben, jetzt auch zu beantworten. Es sind einige Fragen reingegangen, aber bevor wir zu den Fragen kommen, möchte ich noch mal ganz kurz auf die Umfrage der Leute ganz von Anfang des Abends eingehen. In dieser Cloud kam vor allen Dingen durch, dass die Leute ihren Namen damit verbinden, dass sie Christ und Wissenschaftler sind. Gibt es vielleicht noch andere Dinge, die Sie gerne hinzufügen möchten zu Ihrer persönlichen Vorstellung? Ich weiß nicht, ob Sie Enkelkinder haben, vielleicht hier und da was Persönliches, dann können Sie das gerne am Anfang, bevor wir mit den Fragen starten, hier auch nochmal loswerden.
Also herzlichen Dank und ich grüße alle, die heute mitgebracht haben, aber ich muss eine kleine Korrektur machen. Ich habe eigentlich 10 Enkel.
10 Enkelkinder.
10 Enkel, ja, die überall in Großbritannien gestreut sind.
Schön. Das freut uns. Danke auch für diesen persönlichen Einblick. Ja, es sind einige Fragen eingegangen und ich bedanke mich an dieser Stelle bei all den Zuschauern, die Fragen gestellt haben. Ich bitte um Verständnis dafür, dass wir nicht alle Fragen reinnehmen können für jeden Abend. Teilweise habe ich Ihnen persönlich zurückgeschrieben und gesagt, an welchen Abend Sie diese Frage besser stellen könnten, damit das Ganze auch thematisch ein bisschen mehr zusammenpasst. Aber ich würde vorschlagen, wir lassen nicht zu viel Zeit vergehen und starten einfach mal mit der ersten Frage. Die erste Frage, die auch am meisten geliked wurde, ist die Frage, wie kann man mit Hilfe der Wissenschaft beweisen, dass die menschliche Natur böse ist? Denn genau das ist ja die Behauptung der Bibel. Gibt es da auch von der Naturwissenschaft her Beweise, die das stützen?
Ja, die Frage ist sehr interessant für mich und deutet auf einen gewissen Unterschied zwischen Deutsch und Englisch, weil die Wissenschaft an und für sich ist ein Begriff, das deckt nicht nur Naturwissenschaft, sondern alle anderen Formen von rationales Denken. Und wenn man sagt, kann die Naturwissenschaft belegen, dass die menschliche Natur böse ist. Es ist mehr, dass die rationale Vernunft zeigt uns, wenn wir über unsere menschliche Existenz und unser menschliches Benehmen denken, dass wir sehen, dass es moralisch ist. Aber der Begriff moralisch liegt außerhalb der Naturwissenschaft, aber nicht außerhalb der Wissenschaft. Und das ist äußerst wichtig. Es ist ein sehr gutes Beispiel für die Tatsache, dass die Naturwissenschaft über Ethik und Moral schweigen muss. Einstein hat mal gesagt, man kann von der ethischen Grund der Naturwissenschaft sprechen, aber nicht von der naturwissenschaftlichen Grund von Ethik. Und so müssen wir zwischen den zwei, und das ist ein sehr gutes Beispiel, von der Grenze der Naturwissenschaft. Übrigens, die Frage hat das Wort Beweis verwendet. Hier müssen wir etwas vorsichtig vorangehen. Ich bin reiner Mathematiker, und dort sprechen wir gerne von Beweis in einem strikten Sinn. Wir starten mit gewissen Axiomen. Wir verfolgen eine gewisse Logik und wir kommen zu einem bewiesenen Schluss. Aber das geschieht nur in der reinen Mathematik. In allen anderen Naturwissenschaften zum Beispiel dürfen wir nur von Beleg, Indizien und so weiter sprechen. Wir bekommen nie Beweis im vollsten Sinn, obwohl hier müssen wir auch Acht geben. Wenn ich nach Deutschland fliegen würde, das hätte ich gerne gemacht, wenn es möglich gewesen wäre, dann kann ich mathematisch beweisen, dass der Düsenflieger mich nach Deutschland ganz sicher bringen wird. Aber ich habe genug Vertrauen in was ich weiß über die Konstruktion und so weiter, dass ich mein ganzes Leben darauf setze. Also zusammenfassend für diese Frage, Naturwissenschaft schweigt über Böse. Wir nehmen Böse wahr, weil wir moralische Wesen sind. Und das meines Erachtens geht zurück zu der Tatsache, dass wir nach dem Bilde Gottes geschaffen worden sind. Und er hat es so eingebaut mit einem Gewissen, mit einem moralischen Aufnahmemöglichkeit.
Ja, ganz herzlichen Dank, Professor Lennox, für diese Antwort. Ich würde vorschlagen, dann machen wir auch direkt mal weiter bei der Anzahl an Fragen. Die zweite Frage, die hier auch relativ häufig geliked wurde, ist die Frage, ist der Glaube an Gott nicht etwa nur Anerziehung und stark von der Mentalität beeinflusst? Welche Argumente geben mir die Sicherheit, richtig zu liegen in meinem Glauben an Gott?
Auch eine sehr berechtigte und wichtige Frage. Und das ist mehr oder weniger die Überzeugung von Sigmund Freud damals. Und ich habe diese Einwand sozusagen sehr oft in meinem Leben getroffen, weil ich aus Nordirland stamme. Und man sagt, okay, in meiner ersten Woche in Cambridge als Student, ein Student neben mir hat gefragt, ob ich an Gott glaube. Dann hat er gesagt, oh, es tut mir leid, du bist Ire. Ihr alle Iren glaubt an Gott und kämpfen darüber. Und ich habe diese Einwand ernst genommen, weil ich wollte immer ganz vom Anfang an in meiner Teenagerzeit, ich wollte wissen, ob der christliche Glaube meines Eltern die Wahrheit wäre und nicht bloß eine Hilfe oder eine Stütze, sondern ist das die Wahrheit. Und daher habe ich in der ersten Woche in Cambridge mit den Studenten, nachdem ich diese Einwand gehört habe, ich habe mein ganzes Leben danach verbracht in Gesprächen, Diskussionen mit Leuten, die meine Weltanschauung nicht teilen, damit ich Fragen stellen können, um zu sehen, ob der christliche Glaube wirklich mehr als eine psychologische Einbildung ist. Die beste Antwort, die ich je gehört habe zu dieser Frage, kommt von Deutschland eigentlich. Ein sehr bekannter deutscher Psychiater, Manfred Lütz, hat mal gesagt, wenn es keinen Gott gibt, ist das Argument, dass Religion ein Irrwahn ist, ein Irrtum, ist Freuds Erklärung sehr gut, wenn es keinen Gott gibt. Aber wenn es einen Gott gibt, dann ist Atheismus ein Irrwahn. Genau durch dasselbe Argument. Daher schließt er, Freud kann uns überhaupt nicht helfen bei der wesentlichen Frage hier, ob es Gott gibt oder nicht. Dort müssen wir Indizien aus einer anderen Quelle schöpfen. Und die Frage ist sehr wichtig, weil ich meine, alle, die heute Abend zuschauen, wollen die Wahrheit finden und nicht bloß eine Sache, die Einbildung ist. Und ich kann nur bezeugen, dass mein ganzes Leben ist sozusagen hingegeben zu einer Antwort zu dieser Frage. Und zusammenfassend würde ich sagen, die Indizien für mich sind von zwei Sorten. Erstens von intellektuellen Überlegungen wie heute Abend. Das heißt die objektive Seite, die Fakten und Überlegungen über Naturwissenschaft und so weiter. Aber nicht nur das, über die Geschichte. Das heißt, ich glaube nicht bloß an Gott, sondern als Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und das bringt uns weit weg über die Grenze der Naturwissenschaft, aber innerhalb eines sehr rationales Fach Altgeschichte. Und was vorher gesagt hat von Herrn Bill, hat tiefen Resonanz mit mir, weil er hat darauf hingewiesen, die Begründung, die hinter der Glaubwürdigkeit der Bibel steht. Und diese Objektivsachen, dann dazu kommt Erfahrung, persönliche Erfahrung. Und ich würde nicht bereit sein, hier zu erscheinen vor einem solchen intelligenten Publikum, wenn ich nicht in meinem Leben bestätigt hat, dass wenn man Jesus Christus ernst nimmt im Leben, dann seine Verheißungen erweisen sich als wahr.
Dankeschön. Ich finde es sehr stark, dass Sie auch auf persönliche Erfahrungen eingehen, auch auf Erfahrungen, die Sie selber gemacht haben und aus Ihrem Glaubensleben berichten. Denn das geht auch jetzt schon in die Richtung der nächsten Frage. Es kamen einige Fragen rein, die recht auch persönlich an Sie waren. Leute sind offensichtlich auch interessiert, ein bisschen mehr aus Ihrem Glaubensleben auch zu erfahren. Wie sind Sie eigentlich ganz konkret zum Glauben gekommen? Können Sie dazu noch mal ein paar Takte sagen? Das ist nämlich eine Frage, die auch viele beschäftigt.
Sicher. Obwohl, wie man sieht, ich bin uralt. Und ich bin eigentlich Christ geworden in mehr oder weniger meine Kindheit. Das heißt, wenn man zurückdenkt, es ist manchmal sehr schwierig, wirklich die konkreten Fakten zu erinnern. Aber das gesagt, meine Eltern waren überzeugte evangelikale Christen. Aber sie haben nicht versucht, in mir sozusagen durch Zwang den Glauben aufzuerlegen. Die haben mir Raum zum Denken gegeben. Und das war wunderbar. Und der erste Schritt war, in ihrem Leben die Glaubwürdigkeit ihres christlichen Überzeugungen zu sehen. Das heißt, die lebten das Christentum, ethisch gesehen. Und das hat mich sehr bewegt. In einem bestimmten Punkt, mein Vater hat ein Laden, mehr oder weniger, mit vielleicht bis zu 30 Arbeitnehmern. Und er hat versucht, sowohl Katholiken als auch Protestanten Arbeit zu geben. Er ist gebombt deswegen in der Zeit des nordirischen Terrorismus. Und ich habe ihn gefragt, warum tust du das, Vati? Es ist so gefährlich. Er sagt, die Bibel lehrt uns, dass alle Menschen, ganz abgesehen von ihrer Weltanschauung, nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Und ich werde sie so behandeln. Und das war für mich eine tiefe Lehre, die mit mir auch bis heute geblieben ist. Zweitens, ihre Liebe für mich hat mir gestattet zu denken. Mein Vater hat die Bibel geöffnet, meine Mutter auch für mich und viele andere Dinge. Sie haben mich ermutigt, andere Weltanschauungen zu betrachten. Und so mit der Zeit, ganz vom Anfang an als Kind, habe ich wahrgenommen, dass Jesus für mich gestorben ist, auferstanden ist und dass darüber hinaus der Inhalt des Neuen Testamentes wahr ist. Und ich habe angefangen, den christlichen Glauben zu verteidigen in der Schule mit 11 Jahre alt. So, es hat bei mir sehr, sehr früh angefangen. Das bedeutet, dass die meisten Lektionen, die man normalerweise am Anfang des Glaubensweges lernt, musste ich nachher lernen, als ich erwachsen wurde und in die Universität war.
Ja, ganz herzlichen Dank auch für diesen persönlichen Einblick. Und wir hören raus, dass Ihre Eltern auch eine Menge richtig gemacht haben. Das ist schön, wenn man das so über die Eltern sagen kann. Klasse. Ja, die nächste Frage geht vielleicht wieder so ein bisschen mehr auch in Richtung des Themas des heutigen Abends. Was würden Sie sagen, wenn Wissenschaftler sagen würden, dass es auf anderen Planeten Leben gibt? Theoretisch kann das ja irgendwann kommen. Theoretisch, dass Wissenschaftler sowas behaupten. Wie würden Sie mit solchen Aussagen umgehen? Wie sollen wir als Christen mit solchen Aussagen umgehen?
Also ein Physiker, den ich kenne, Paul Davis, weltbekannt, hat ein Buch geschrieben, Sind wir alleine? Und als er dieses Buch vorgeführt hat in London vor ein paar Jahren, war ich mit dabei und bin mit ihm im Hörfunk interviewt. Und er hat natürlich gesagt, dass interessanterweise als Naturwissenschaftler meint er, dass wir alleine sind. Das war sehr interessant. Aber als Mensch wünschte er, dass wir nicht alleine wären. Und dann kam die Frage zu mir. Glauben Sie, Herr Lennox, an extrairdische Intelligenz? Und ich sagte, ja. Es gibt eine sehr große extrairdische Intelligenz. Er heißt Gott. Und das ist vielleicht ein bisschen lustig zu machen, aber der Fakt ist, wir sind nicht die letzten Intelligenzen im All. Gott ist ewig, er ist intelligent. Und die Bibel selbst erklärt für uns nicht sehr viel, aber genug zu wissen, dass wir nicht die einzige intelligente Wesen sind, die irgendwo sind. Und ich sage das etwas vorsichtig. Das heißt, es gibt Engel, es gibt böse Mächte und so weiter und so fort, wovon wir sehr wenig wissen. Und ich merke, dass je weniger wir wissen, desto mehr wir behaupten. Und das ist ziemlich gefährlich in der Hinsicht. Und es scheint mir, Gott hat uns Menschen mitgeteilt, was für uns nötig ist. Er hat uns nicht alle Informationen über andere Welten oder was immer. Und so, wenn etwas entdeckt würde irgendwann, es würde meinen Glauben überhaupt nicht erschüttern. Aber auf der anderen Seite, seid als Naturwissenschaftler, ich bin nicht voller Erwartung, dass sowas stattfinden wird. Wenigstens nicht in meinem Leben.
Ja, danke schön, auch für die hilfreiche Antwort an dieser Stelle. Wir machen weiter, gut 10 Minuten haben wir noch. Die nächste Frage lautet, die 40% atheistischen Nobelpreisträger haben doch auch eine Motivation. Ist Monotheismus wirklich eine nachweisbare Ursache oder eher dem Umstand geschuldet, dass früher einfach mehr Theisten in der Gesellschaft waren?
Noch eine sehr gute Frage. Und diese Frage interessiert mich sehr. Und mal in einer Debatte mit Richard Dawkins, die man im Internet sehen kann, irgendeine Debatte mit ihm, hat er erwähnt, Mensch, er hat gesagt, es ist nicht überraschend, dass die Naturwissenschaft plötzlich aufgestiegen ist oder beschleunigt hat in dem 16., 17. Jahrhundert, weil alle Menschen damals theistisch waren, mehr oder weniger. Und ich habe zu ihm gesagt, Moment mal, das war in Europa der Fall. Aber das war nicht in China der Fall. Und es gibt einen sehr berühmten Naturwissenschaftler, der untersucht hat, er war Neomarxist und das gehört dazu. Er wollte irgendwie herausfinden, warum war es, dass die Chinesen, die sehr viel Technologie entdeckt haben, zum Beispiel Dückerei und Feuerwerk und solche Dinge, nie auf die Idee der naturwissenschaftliche Untersuchungen und Theorien über, wie das funktioniert und so weiter. Und nach Jahren von Untersuchungen kam er zu dem Schluss, dass, soweit er feststellen konnte, der einzige Unterschied zwischen den Chinesen und den Westeuropäern sozusagen, war, dass den Chinesen fehlt die zentrale Idee eines einzigen Gottes, der sein Universum genial geschaffen hat, auf was wir als Naturgesetze zu funktionieren. So habe ich zu Richard Dawkins gesagt, wenn man die ganze Welt sieht, man sieht hier, dass Monotheismus wirklich eine große Rolle gespielt hat im Aufstieg der modernen Naturwissenschaft. Und das ist belegt worden von vielen Historiker, die nicht notwendigerweise gläubig sind. Das ist, würde ich sagen, mit gewissen Nuancen der meist vertretene Verständnis der Sache.
Kommen wir jetzt mal auf Galileo Galilei zu sprechen bei der nächsten Frage. Hat nicht Galileo Galilei naturwissenschaftlich die damals von der Kirche gelehrte Weltsicht widerlegt und damit bewiesen, dass die biblische Weltsicht nicht haltbar ist?
Hat Galileo das bewiesen?
Hat nicht Galileo Galilei naturwissenschaftlich die damals von der Kirche gelehrte Weltsicht widerlegt und damit bewiesen, dass die biblische Weltsicht nicht haltbar ist? Das ist die Frage.
Ah. Das ist auch eine sehr interessante, ikonische Aussage und Meinung, die weit und breit vertreten ist. Galileo Galilei ist eine sehr interessante Figur in der Naturwissenschaft. Und sehr oft, wenn man die dahinterstehende Geschichte nicht liest, kann man sehr leicht ein totales Missverständnis erledigen. Erstens, es war nicht sozusagen die römisch-katholische Kirche, die gegen Galileo am Anfang waren. Es waren die Philosophen. Und die Philosophen damals waren sozusagen mit Aristoteles einig. Das heißt, die Erde war fix in der Mitte des Alls und alles dreht sich um die Erde. Und die katholische Kirche dann hat sozusagen sich angeschlossen zu dieser Meinung. Nun, interessanterweise, beide hatten Unrecht. Wir wissen, dass die Sonne bewegt sich und das ganze Sonnensystem auch. Und so, was interessant hier war, Galileo war kein Atheist, wie er oft gebildet ist, sondern bis Ende seines Lebens, er glaubte an die biblische Offenbarung und an Gott als Schöpfer. Und was ich etwas ironisch finde, ist, dass es war Galileo, ein Mensch, der an Gott glaubt, der hat darauf hingewiesen, was richtig war im Universum von einem naturwissenschaftlichen Standpunkt. Und auch interessanterweise letzten Endes merke ich, dass ich merke selten, dass ein Christ glaubt, dass die Sonne fix im All ist. Interessanterweise, die katholische Kirche damals hat diese aristotelische Ansicht belegt durch gewisse Schriftstellen, das sagte, dass die Sonne hat sich bewegt, die Erde bewegt sich nicht. Aber durch die Jahrhunderte haben Menschen gelernt, dass diese sozusagen Fixerde war nicht im sozusagen im buchstäblichen Sinne gemeint, sondern bedeutet, dass die Erde von Gott fixiert ist im Sinne, dass es stabil ist. Und es gibt viele gute naturwissenschaftliche Gründe, aber nicht, dass es sich nicht bewegt. Und so die meisten Christen jetzt, die ich treffe zumindest, haben keine Schwierigkeit mit der Tatsache, dass für Galileo sehr wichtig war. Und auch Galileo war nicht der weiseste Mensch. Er hat die Meinung des damaligen Papstes, sein Freund früher, in den Mund einer Figur in seinem Buch. Und er hieß diese Person Simplicio, der Narr. Und das hat eben keine Freunde gemacht. Auch Galileo hat in Italienisch publiziert, nicht bloß in Latein. Und dann, das hat eine gewisse Feindschaft mit den Philosophen aufgewirbelt. Und so, er war nicht immer der klügste Mensch in seinen Public Relations.
Dann halten wir das mal so fest. Bei der nächsten Frage, es ist die vorletzte Frage, da geht es ein bisschen in die Zukunft der Naturwissenschaft, ein Ausblick.
Ja.
Und zwar lautet die Frage, wenn die Naturwissenschaften seinerzeit, also in der Vergangenheit, durch den Glauben getrieben wurde, wie gut stehen die Chancen für weiteren Fortschritt in der Forschung mit zunehmenden atheistischen Wissenschaftlern?
Ja, alle Menschen sind gläubig. Glaube, und wir werden das in einem zukünftigen Vortrag auslegen ein bisschen. So, heute ist nicht der Platz, um Glaube wirklich ausführlich zu definieren. Interessanterweise, der Atheist in der Naturwissenschaft, und ich habe gezeigt, zwei Nobelpreisträger, ein Atheist, ein Christ. Und offensichtlich kann sehr viel Naturwissenschaft getan werden durch Leute, deren Überzeugung, deren Weltanschauung sehr unterschiedlich ist, Christ oder Atheist. Der Grund dafür ist, dass hauptsächlich in der Naturwissenschaft haben die Dinge, die wir studieren, gar nichts mit Weltanschauung zu tun. Wenn ein Biologe untersucht eine Zelle und versucht zu sehen, woraus besteht diese Zelle, Weltanschauung spielt keine Rolle. Es ist nur in sehr begrenzten Teilen der Naturwissenschaft, die wir zu Fragen kommen, die direkt sozusagen an Gottes Fragen grenzen. Zum Beispiel Ursprünge. Wo sind wir hergekommen? Wo werden wir hingehen? Gibt es Teleologie? Gibt es Zweck im All? Aber hauptsächlich die Naturwissenschaft bezieht sich auf konkrete Fragen. Was tut diese Stück dort? Oder was sind die Quarken? Was sind die Elementarteilchen? Und wie funktionieren sie? Und die haben gar nichts mit Weltanschauungsfragen zu tun. Und so erwarte ich, dass es wird ausgezeichnete Naturwissenschaft in der Zukunft von Leuten von verschiedenen Weltanschauungen getan. Aber das hat keine Wirkung sozusagen für die Wahrheit des christlichen Glaubens, weil meine Position ist ganz einfach. Ich will wissen, ob Atheismus wahr ist oder nicht. Nicht, ob eine Atheist gute Naturwissenschaft tun kann. Das ist offensichtlich klar. Genau wie ein Atheist sehr gut Musik treiben kann. Das beweist nicht, dass das Christentum falsch ist.
Ja, danke, Professor Lennox, auch für die Beantwortung dieser Frage. Die letzte Frage ist nochmal eine persönliche Frage, die auch häufig geliked wurde. Haben Sie ein Herzensthema, das Sie uns mitgeben würden? Vielleicht auch gerade am heutigen Abend. Was beschäftigt Sie ganz persönlich? Wofür brennt Ihr Herz? Ich denke, es ist hier und da natürlich schon rübergekommen, aber wenn Sie das nochmal so auf den Punkt bringen würden.
Für mich diese ganze Debatte ist keine bloße intellektuelles Spiel. Wenn es einen Gott gibt, der uns geschaffen hat, dann fast per Definition die wichtigste Sache im Leben ist, ihn kennenzulernen. Und die Tatsache, und ich habe es erwähnt mit Tante Mathilda, Tante Mathilda, wir verstehen, warum sie den Kuchen gebacken hat, wenn sie das uns offenbart. Und für mich als Naturwissenschaftler, ich sehe eine sehr deutliche Grenze zur Naturwissenschaft. Aber ich will Antworten haben zu den Warum-Fragen. Warum ist diese Universum da? Wer bin ich? Wozu bin ich? Hat mein Leben einen Sinn? Und was mich tief bewegt und wovon ich überzeugt bin, ist, Gott hat sich geoffenbart als Person in Jesus Christus, in einen Menschen. Ich kann Menschen verstehen, ein bisschen, weil ich selber ein Mensch bin. Und ich sehe dann in dieser Offenbarung Gottes durch Jesus Christus die Begründung der Möglichkeit eines tiefen Verhältnisses mit Gott, das ich fast mein ganzes Leben genossen habe, durch Jesus Christus. Und ich sehe auch persönlich, dass ich kein vollkommener Mensch bin. Ich bin unvollkommen. Ich habe gesündigt. Und daher brauche ich gewisse fundamentale Dinge wie Friede, Vergebung und so weiter. Die bekomme ich nicht in der Naturwissenschaft, aber die habe ich bekommen durch Vertrauen in Jesus Christus. Und letzten Endes kann man nur belegen, dass das die Wahrheit ist, indem man tut, was er in Anspruch nimmt. Das heißt, er verspricht mir, wenn ich mein Leben an ihn vertraue, wenn ich Buße tue, wenn ich zu ihm komme als jemand, der seine Gnade nicht verdienen kann. Er ist bereit, mich zu akzeptieren, nicht weil ich etwas Spezielles bin, sondern weil er derjenige ist, der für mich gestorben ist. Und das ist fundamental in meinem Leben, bei weitem viel mehr als die Naturwissenschaft. Was mich ermutigt, als letzter Punkt, ist, dass die Naturwissenschaft nicht dagegen spricht, sondern dafür, insofern als sie die Fähigkeit hat, überhaupt was zu sagen.
Ich glaube, das war ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank auch für die teils sehr persönlichen Einblicke. Wir wurden sehr ermutigt. Danke für Ihre Zeit, Professor Lennox. Ja, das ist...
sehr guten Fragen und die wunderbare Moderation. Gute Nacht, bis morgen.
Jawohl, bis morgen. Danke nochmal. Ganz herzlichen Dank. Ja, und ich danke auch Ihnen für Ihre Fragen. Und freue mich auch schon, wenn Sie morgen wieder dabei sind und morgen auch Ihre Fragen loswerden. Ich hoffe, dass wir viele Fragen auch am morgigen Abend wieder an Professor Lennox.